Radio Free FM ist der beste Sender der Welt.
Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz in Ulm hört ihr die Sendung Eine Stunde mit. Da haben wir immer einen Gast aus der Wissenschaft und diesmal haben wir wieder einen Gast von der HNU in Neu-Ulm. Und die HNU ist sehr fleißig, die haben schon wieder einen neuen Studiengang, haben wir ja beim letzten Mal schon vorgestellt. Und heute begrüße ich als Gast den Professor Dr. Dr. Rudolf Thomas Inderst, neu am Studiengang für Game Production und Management. Hallo Rudolf, herzlich willkommen.
Es ist mir eine große Freude. Vielen Dank für die Einladung, freut mich hier zu sein.
Sehr, sehr gerne. Wir fangen natürlich immer so an, dass der Gast sich vorstellen darf. Ist natürlich bei Studiengang Game Production und Management immer besonders spannend. Was hast du denn alles studiert, gemacht und getan, bevor du jetzt den Ruf beginnend zum 1. April bei der HNU deinen Job antreten wirst?
Also wenn man jetzt nur die akademische Seite betrachtet, dann führte die mich über ein Magisterstudium. Die älteren Semester da draußen werden sich noch erinnern können, bevor es Master und Bachelor gab, waren es oftmals Diplom- und Magisterstudiengänge. Und ich habe in München Politikwissenschaft studiert und abgeschlossen, auch in Kopenhagen. Und habe dann promoviert in München an der LMU in amerikanischer Kulturgeschichte. Schon damals mit einem Schwerpunkt Games sozusagen. Und dann führte mich der Weg über diverse, viele Lehraufträge in Bayern, und in anderen Bundesländern, an verschiedenen Hochschulen und Unis, irgendwann zu einer Vertretungsprofessur nach Trier und dann schließlich an die IU, die noch bis zum 31.03., ich weiß nicht genau, wann es ausgestrahlt wird, die sind noch mein Arbeitgeber, aber ab 1.04. bin ich dann eben in Neu-Ulm und freue mich schon auf die neuen Aufgaben, auf die neuen KollegInnen und die vielen Studierenden.
Sehr schön. Studiert der Politikwissenschaften und amerikanische Kulturgeschichte. Bin ich jetzt mal ein bisschen gemein? Wie kommt man dann zu sowas Profanen wie Game Production? Oder ist es schon mein Fehler im Ansatz, dass ich das profanisiere?
Wie man es nimmt. Also damit wärst du zumindest nicht in der Minderheit, wenn man stattliche ältere Herrschaften, da höre ich diese Frage häufiger. Und es hat natürlich damit zu tun, dass wir in Deutschland oftmals noch eine gewisse Grundskepsis gegenüber dem Kulturphänomen Spiel auch haben. Also Spielen ist meistens dann in Ordnung, wenn es nützlich ist oder wenn es mal der Unterhaltung dient oder auch zunehmend, wenn es den Wettbewerb dient. Aber wenn es darum geht, Spielen als etwas zu begreifen, als Kulturartefakt zu begreifen, dann scheiden sich schon die Geister und wir haben diese großen Diskussionen natürlich rund um nichtstoffliche Abhängigkeit, genannt Sucht, oder auch das ganze Thema Gewalt und Amokläufe. Und ohne jetzt allzu entschuldigend zu wirken, darüber muss bestimmt gesprochen werden, aber das sind einfach sehr große Themen, die letzten Jahre die öffentliche Diskussion auch manchmal richtig dominiert haben und dieses schwer machen, das Thema dann in einem akademischen Kontext anzugehen und zu begreifen und zu durchleuchten.
Würdest du sagen, da fehlt die Akzeptanz, den Homo Ludens, den gibt es ja eigentlich schon, solange es den Menschen gibt, da müssen wir doch meinen, über die ganzen Jahrtausende Kulturgeschichte müsste dann eine Akzeptanz herangetreten sein.
Ja, Homo Ludens ist tatsächlich auch ein gutes Stichwort, weil der liebe Heusinger, der niederländische Kollege, der immer in der Spielforschung ganz aktiv zitiert wird, hat ja behauptet zumindest, dass das Spiel sei ja praktisch die Grundlage jeglicher Kultur und aus dem Spiel heraus haben sich auch die großen Institutionen entwickelt, wie zum Beispiel die Justiz. Also vermeintlich ist das schon so, aber das verblasst natürlich angesichts einer, sagen wir mal, auch Spielindustrie, die sich vielleicht zunehmend Mechanismen bedient aus der Glücksspielindustrie, ja. Oder von, man hört und liest von Kindern und Jugendlichen, die ihre Augen gar nicht mehr wegnehmen können von den Bildschirmen, da stundenlang, gerade wie es immer so heißt, dann gehirnlose Zombies vor den Bildschirmen hängen und nur noch daran denken und große Augen machen und vielleicht sogar zu vergessen zu essen und zu trinken. Das sind so Angstdiskurse. Das heißt, es ist ein fortlaufender Kampf auch gegen Vorurteile, Stereotypen. Aber genauso auf der anderen Seite ist dieses Stereotyp, das Gaming ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, mittlerweile ein Running Joke auch unter Leuten, die sich mit dem Thema Spiel beschäftigen, weil wenn es das so wäre, dann müsste man es nicht dauernd jedes Jahr auf Preisverleihungen wie dem Deutschen Computerspielpreis zum Beispiel mantrahaftig wiederholen. Also durchaus zwiespältiges Verhältnis immer noch.
Muss man sich schon so, man kommt schon immer wieder so ein bisschen in diese Rechtfertigung rein, oder?
Ja, das geht auch nicht an der Forschung selbst oftmals spurlos vorbei, wenn man zum Beispiel gerade von jüngeren KollegInnen Bücher liest oder Aufsätze liest, dann fangen die ganz oft an, erstmal herzuleiten, warum sie sich überhaupt mit einem Thema, das irgendwie mit Spiel zu tun hat, beschäftigen. Und dann ist nur ein ganz kleiner Schritt zum Beispiel zu sagen, wir beschäftigen uns damit, weil diese Games-Branche unter anderem so viel Umsatz macht. Dann heißt es immer, die machen mehr Umsatz als die Filmindustrie und die Literatur zusammen. Und man denkt sich, naja gut, das haben wir jetzt sehr oft gehört, aber erstens ist die Spiellandschaft so divers, es gibt auch kleine Studios, ein Mann- und ein Frau-Studios, da ist es überhaupt nicht so. Und zweitens, wenn der einzige Grund ist, dass mehr Kohle generiert wird, also das ist doch ein bisschen lame jetzt, gibt es auch mal andere Gründe, sich damit zu beschäftigen.
Wenn man jetzt mal so reinschaut, du hast schon so ein bisschen gesagt, diese negativen Faktoren, die man irgendwie kennt, da war, glaube ich, World of Warcraft mit das erste, das ja sogar von hohen Professoren beforscht worden ist. Würdest du sagen, es gibt gute und schlechte Spiele, also pädagogisch vom Kriminalitätsabhängigkeits- oder Aggressionspotenzial, oder ist es zu sehr Schubladen-Schwarz-Weiß-Denken?
Also ich denke zum einen, es stimmt, World of Warcraft war Anfang der 2000er ein Riesenforschungsthema. Generell dieses Genre der Online-Role-Playing-Games wie EverQuest 2 oder auch Ultima Online. Und da haben viele KollegInnen dazu tolle Forschung gemacht, hat über die Jahre auch ein bisschen abgenommen als Thema. Ich denke, es wird dann problematisch, wenn SpielentwicklerInnen und GamedesignerInnen beginnen, mit Mechanismen zu arbeiten in ihren Spielen, die sowas zum Beispiel fördern, wie tatsächlich Abhängigkeitsstrukturen zu schaffen. Im Sinne von, es gibt Ereignisse in Spielen, die darf man nicht verpassen, in Anführungszeichen, sonst kommen sie nicht wieder. Oder auch ganz profane Sachen wie, ich kann nicht überall speichern, ich muss vor dem Gerät bleiben, sonst verliere ich meinen Spielstand. Oder zunehmendes Thema Ingame-Währungen, also ich muss zahlen für bestimmte Sachen. Oder es wird mir ein verlockendes Angebot gemacht in den Spielen, mit Echtgeld für bestimmte Inhalte zu zahlen. Und das sind alles wirklich schwierige und herausfordernde Themen, die auch uns als Lehrende an den Hochschulen unmittelbar betreffen. Weil wir wollen ja unseren zukünftigen Game-DesignerInnen und EntwicklerInnen und wo sie auch überall in der Branche arbeiten, einen Verantwortungssinn mitgeben, zu sagen, hey, das sind bewusste Entscheidungen, ihr seid Erwachsene, euch muss klar sein, was es bedeutet, mit einem solchen wirkmächtigen Medium zu arbeiten und wie stark ihr Leute sozusagen auch an der Nase rumführen könnt und wie, ja, letzten Endes, wie verführerisch eure Angebote auch sind. Und solange das, finde ich, im Lot ist, ist erstmal die Unterscheidung zwischen gut und schlecht eigentlich fast obsolet. Natürlich haben viele Kollegen aus der Medienpädagogik dazu eigene Ansichten, das ist mir auch klar. Aber mir geht es in erster Linie darum, ich möchte den Leuten mitgeben, was es bedeutet, mit so einem Medium umzugehen, was für eine Macht sie haben auch damit gleichzeitig und sie zu einem Verantwortungsbewusstsein dahin auch zu klassisch noch vielleicht zu erziehen. Großes Wort, aber das ist dann halt so.
Gibt es da eigentlich jetzt Kontrollmechanismen? Also wenn man jetzt irgendeine Studie machen will, habe ich die Ethikkommission. Gibt es irgendwie sowas Vergleichbares für die Produzenten von diesen Spielen, dass es da so einen Kodex gibt oder so Vereinbarungen? Oder ist es wildwuchsfreie Marktwirtschaft? Ich kann tun, was immer ich will, solange ich gegen keine offensichtlichen Gesetze verstoße.
Ja, mein großes Nichtvorbild sagt ja gerne, der Markt regelt das. Gut, dass es anders jetzt mittlerweile ist. Tschüss, FDP. Aber ehrlich gesagt, in Deutschland haben wir eine tolle Institution, die USK, und wir haben eigentlich einen sehr guten Jugendschutz, was dieses Thema Video- und Computerspiele betrifft. Es sind tolle KollegInnen, die leisten eine tolle Arbeit. Und die verfeinern natürlich auch ihr Instrumentarium, um zu gucken, mit was für Spielinhalten hat man es eigentlich zu tun, um da Kaufentscheidungen auch für viele Eltern zum Beispiel, um es transparenter zu machen letzten Endes. Aber natürlich ist es manchmal auch so ein bisschen, kann der Eindruck entstehen, dass es so ein Katz-und-Maus-Spiel ist, dass man immer so ein bisschen hinterherhinkt, weil sich vielleicht findige EntwicklerInnen auch so Lücken suchen, wo sie noch reinstoßen können, bevor das problematisiert erst werden kann. Aber im Grunde stehen wir vor der guten Situation, dass unser Jugendschutz in Deutschland ein starker ist und ein cleverer ist.
Gilt es dann für alle Spiele? Ich denke da an den Christian Montag, der Kollege von der Uni, der hier Hirnforschung betreibt und Psychologe ist, wo er sagt, da werden gezielt die Urinstinkte des Menschen angesprochen und die Spiele werden auch so designt, dass man eben die Sachen findet, dass es Glückshormone ausschüttet, dass ich ins nächste Level weiterkommen muss. Also wird speziell das extra so gemacht, um die Leute ganz, ganz lange in den Spielen zu halten. Also das klingt jetzt ja nicht so, als könnte man darauf seine Jugendlichen loslassen, sondern das klingt ja eher, das war damals, wie gesagt, von World of Warcraft, aber die sind ja viele Spiele von diesen Spielen sind ja so aufgebaut, klingt jetzt nicht so, als könnte ich da guten Gewissens meine Kinder und Jugendlichen loslassen, trotz der Kontrolle, oder sehe ich das zu überspitzt?
Ich denke, also ich, mal eine persönliche Anekdote, meinen Eltern zum Beispiel, ich bin mit diesen Spielen aufgewachsen. Ich spiele, seit ich 5 oder 6 Jahre alt bin tatsächlich. Und meinen Eltern, vor allem meiner Mutter, war es immer sehr wichtig, mich bei diesen Spielen ein bisschen zu begleiten. Und das ist für mich immer noch der Dreh- und Angelpunkt letzten Endes, jetzt aus Laiensicht gesprochen. Ich bin weder Psychologe noch Pädagoge. Aber auch dieses Nachgespräch, einfach zu gucken, was machen meine Kinder da, was fasziniert sie da so, diese Energie aufzubringen, dieses Gespräch zu suchen, um da eben eine gewisse Form der Medienkompetenz im Nebenher zu entwickeln bei den Kindern. Weil wir wollen ja im Grunde, dass die selbst verantwortlich mit diesen Themen und diesen Medien umgehen. Und es ist ein schwieriges Thema, es ist ein ewiger Kampf, das wird mir von ganz vielen Freunden und Kolleginnen immer wieder bestätigt auch. Aber letzten Endes, man darf eins nicht vergessen, Game DesignerInnen wollen in erster Linie Spielerfahrungen kreieren. Und wie machen sie das? Sie legen Mechaniken, Systeme und Regeln fest und schaffen Erzählungen, bei denen sie hoffen, dass am Ende auf der SpielerInnenseite gewisse Erfahrungen passieren und eintreten. Ob das allerdings der Fall ist, das können sie nur sehr, das können sie nicht direkt beeinflussen. Und wenn der Umgang mit dem Medium ein verantwortungsloser ist, dann kann man natürlich schon auch andererseits mal argumentieren, dass das nicht alles am Game Designer und an der Game Designerin letztlich dran hängt.
Gilt ja generell für den Gesamtumgang für elektronische Medien, was man nie machen sollte, dem Kind ein Medium in die Hand drücken und sagen, viel Spaß damit. Ja, das gilt ja für alle Portale. Wenn ich surfen lassen will oder YouTube oder was immer, sollte ja niemals unbegleitet sein. Also die potenzielle Gefahr ist natürlich da, aber es nimmt die Eltern nicht aus der Verantwortung raus.
Ja, ist richtig. Und es ist auch ein Teil dieser deutschen Diskussion, dass es da eine Zeit lang so verhärtete Fronten gab. Die eine Seite hat genau das angesprochen, worüber wir gerade sprechen, Abhängigkeit, Gewalt und so weiter und so weiter. Und als Antwort darauf haben dann oft so sogenannte ApologetInnen vielleicht die formuliert, ja Moment, aber was ist denn mit schnellere Augen-Hand-Koordination und besseres räumliches Vorstellungsvermögen? Und man darf ja auch nicht die Social Skills vergessen, gerade World of Warcraft, große Diskussion. Wenn sich dort die SpielerInnengruppen in Gilden zusammenfinden, dass dort eine Form des sozialen Miteinanders eintrainiert wird. Und so stießen eigentlich diese Argumente immer gegeneinander und so ein richtiger Austausch kam nicht zustande. Aber natürlich wissen wir beide letzten Endes, es ist wie mit allen im Leben, es gibt einen großen Graubereich und es gibt sehr ungesunde Ränder.
Jetzt gibt es ja einen Begriff, der immer wieder fällt, das ist das Serious Gaming. Also erstens, was ist es? Heißt es automatisch immer therapeutisch und pädagogischer Auftrag und haben diese Serious Games gegen die normalen viel scheinbar attraktiver überhaupt eine Chance?
Also das ist deshalb so schwierig, weil der Begriff mittlerweile auch sehr aufgeweicht wurde, aber im Grunde kann man zunächst mal festhalten, hier geht es um Spielangebote mit einem ernsthaften Hintergrund. Das ist ja die Übersetzung 1:1 zunächst mal. Und dann muss man sehen, was bedeutet das? Und da könnte man sagen, ja, das sind zum Beispiel Spiele, die in Auftrag gegeben wurden von einem Dritten wie einem Ministerium oder einer NGO und die dann gewisse ernsthafte Themen behandeln sollen. Thema Umweltschutz oder Energiesparen oder Themen, die sich vielleicht auch mit Vergangenheitsbewältigung beschäftigen und so weiter und so weiter. Oftmals geht es ja auch um öffentliche Geldgeber und Geldgeberinnen dann. Jetzt ist es aber so, dass auch ich schon von vielen SpielentwicklerInnen gehört habe, im Grunde behandeln wir solche ernsthaften oder ernsten Themen, möchten aber eigentlich nicht in diese Serious Game-Ecke damit gestellt werden, weil es vielleicht als Kassengift empfunden wird. Also wir möchten einfach ein gutes, packendes Spiel abliefern, das eben auch durchaus in der Lage ist, zu einem Nachdenken über solche Themen anzuregen. Und vor allem, das ist ja die große Herausforderung in der Spielentwicklung, ist ja, wir wollen ja keine Geschichten nur nacherzählen, wir wollen ja im Grunde gucken, wie können wir denn bestimmte Sachverhalte mit Regeln und Spielmechaniken abbilden, weil das ist ja das Einzigartige an Medium Spiel letzten Endes. Und vor diesen Herausforderungen stehen eben Spielentwickler, die Spiele machen wollen, aber auch die Serious Games machen wollen gleichermaßen. Und jetzt leben wir aber auch in einer Zeit, ich finde das eigentlich großartig, da wenden sich auch viele Spielentwicklerinnen Themen zu, die vor 20 Jahren vielleicht noch vollkommen, vielleicht nicht undenkbar, aber so unattraktiv waren. Bestes Beispiel, wie gehe ich denn mit dem Tod meines Kindes um? Ich möchte das nicht als irgendwie Roman verarbeiten, als betroffener Elternteil, sondern ich bin zum Beispiel Game Designer oder ich bin Game Designerin und mir ist ein ähnlicher Schicksalsschlag widerfahren und ich möchte darüber ein Spiel machen. Und plötzlich steht man vor der Frage, ja, aber wie kann man das in ein Spiel, in eine Spielmechanik denn übersetzen? Wie kann man das nachfühlbar machen mit den Mitteln eines Spiels? Und das sind daher tolle Zeiten, weil sich zunehmend solche Themen auch in Spielen wiederfinden.
Also ist der Begriff Serious Game in der Branche eher so ein bisschen negativ konnotiert, dass man dann Angst hat, man bekommt ein Label, okay, wenn ich meinem Kind ein Serious Game sagt, ja, das muss ja schon langweilig sein vom Namen her.
Das hängt davon ab, was für ein Überblick über den Gesamtmarkt davor schon bei dem Kind wiederum zum Beispiel vorherrscht. Aber die Gefahr ist natürlich eine, die existiert. Aber es könnte natürlich auch sein, dass das Kind mittlerweile durch viele andere Spiele, die vielleicht schon das Label abbekommen haben oder auch absichtlich sich das gegeben haben, gute Spielerfahrung, positive Spielerfahrung gemacht haben und da vorurteilsfreier rantreten.
Kommen wir nochmal zu einem Thema, was die Ethik oder die Problematik betrifft. Das ist etwas, was jetzt gefühlt mehr und mehr zunimmt. Dieses ganze Thema mit den In-App-Inkäufen und Lootboxen, die Monetarisierung. Also früher war es ja so, ich habe das Spiel gekauft. Vielleicht habe ich auch noch einen Account, der mich im Monat 10 Euro kostet oder so. Oder ich habe einmal 60, 70 Euro hingelegt, dann habe ich Spielspaß. Jetzt gibt es ja viele Spiele, die erstmal umsonst sind und dann aber ich gedrängt werde, diese Käufe zu machen. Sehen es viele Leute relativ problematisch. Wie ist da deine Überlegung dazu?
Ja, also letzten Endes, das führt mich zurück zu der Aussage, dass wir unseren Game-DesignerInnen oder künftigen SpielentwicklerInnen nur mitgeben können, nochmal klar, was macht ihr da eigentlich, was für Mechaniken arbeitet ihr hier? Und wenn da später die Spiele sind, die da gemacht werden, dann muss es letzten Endes meines Erachtens jeder vor seinem eigenen Spiegelbild verantworten. Die Entwicklung persönlich als Erwachsener, als Spieler gefällt mir überhaupt nicht. Ich bin auch kein Freund von Lootboxen. Ich bin kein Freund von Battle Passes. Die Idee, dass ein gekauftes Spiel letzten Endes nicht mehr mein Eigentum ist und dass ich halt die Nutzungsrechte letzten Endes erwerbe, ist sowieso hochproblematisch, aber offensichtlich noch nicht überall durchgedrungen. Das heißt, dass einfach Spiele von meiner Festplatte nach Beliebigkeit rausgenommen werden können. Wir erinnern uns damals an diese Geschichte mit gerade 1984 und Amazon, die das von den Kindle-Geräten entfernt hat. Das war eine interessante Chose, um es mal so zu formulieren. Aber letzten Endes, ja, das sind genau die Punkte, die ich angesprochen habe. Also Mechanismen aus der Glücksspielindustrie, die ein Mehr an Einkommen garantieren sollen. Und meines Erachtens sollten sich da viele wieder auf das Kerngeschäft der Spielerfahrung konzentrieren, statt möglichst clevere Monetarisierungsstrategien sich zu überlegen, weil das wird nicht gutiert. Und ich finde es letzten Endes hochgradig problematischer.
Wird sich das irgendwann mal wieder regeln? Also im Moment hat man so den Eindruck, dass das so wirklich das heißeste Ding, also zumindest in vielen Spielen stößt man an diesen Punkt, der eigentlich dann den Spielspaß killt, aber die Zahlen scheinen ja wohl dafür zu sprechen, weil es geht ja um Geld verdienen, also scheint es ja zu funktionieren. Oder ist es eventuell nur so eine, jetzt mal so ein Hoch und irgendwann mal wird sich das wieder einpendeln oder ist es schwierig zu prognostizieren?
Ich finde es grundsätzlich sehr schwierig zu prognostizieren. Ob das Pendel wieder in die andere Richtung schwingt, wage ich da auch nicht zu prognostizieren. Letzten Endes stelle ich aber fest, dass gerade ein Titel wie das letzte Baldur's Gate eigentlich schon gezeigt hat und die Begeisterung, die es bei SpielerInnen ausgelöst hat zum Beispiel, dass auch eine Firmenpolitik Politik ist der EntwicklerInnen, die sehr gutiert wurde. Also die auch im krassen Gegensatz zu vielen anderen größeren Entwickler- und Publisher-Aktivitäten und Praktiken steht. Und vielleicht hat sich der eine oder andere dann auch in den großen AAA-Schiffen, den Tankern, überlegt, Mensch, ist das vielleicht so ein Schuss vor dem Bug, dass wir da unsere Praxis ändern könnten. Aber ganz ehrlich, solange EA zum Beispiel mit dieser Fußballschose und den Lootboxen und den Mechanismen oder wie sie auch immer heißen mögen, derartig viel Geld verdient, da kann das nur entschieden werden durch die SpielerInnen, die mit ihrer Geldbörse abstimmen.
Sag mal ganz kurz, hinter Baldur's Gate ist es so ganz klassisch, ich zahle 80 Euro oder whatever und dann habe ich es. Oder auf was spielst du da jetzt an, diese neue Politik?
Naja, dass da eben genug Zeit in die Entwicklung geflossen ist wohl und dass da im Grunde die Spielerwünsche auch im Vordergrund standen und oder stehen, muss man ja eigentlich sagen. Und dass es auch honoriert wird seitens der SpielerInnen mit enormen Abverkäufen dadurch letzten Endes. Vielleicht ist es auch unmöglich, jede Studie so zu führen. Ich meine, letzten Endes, ich bin kein Producer. Ja, die mögen jetzt ganz andere Argumente ins Feld führen. Wenn die hier säßen, würden sie vielleicht sagen, oh, aber schnipp, schnipp, schnipp mit dem Finger. Aber Folgendes ist doch die wirtschaftliche Realität, Herr Inderst. Also seien Sie doch nicht so naiv, seien Sie nicht so blauäugig, aber that's just me.
Gibt es noch weitere Spiele, wo du sozusagen empfehlen kannst, wo du sagst, ja, da ist es sehr gut gelungen, man hat auf die Community geachtet, es scheint nicht nur schnell produziert und möglichst viel Geld zu erreichen, es hat einen gewissen pädagogischen Anspruch. Kannst du da was Persönliches hervorheben natürlich?
Also ich möchte keine einzelnen Titel nennen, weil das fände ich immer so ein bisschen unfair, aber wir haben eine wirklich mittlerweile sehr pluralistische und diverse Spiele in Landschaft und was man jetzt wirklich dann machen muss, in Anführungszeichen, ist sich im Grunde aufgrund der enormen Spieleflut, die auch veröffentlicht wird, zum Beispiel auf Steam, ist natürlich sich eine vernünftige Form des Kuratierens zu überlegen. Mhm. Also wem kann ich letzten Endes vertrauen, der für mich so ein Angebot ein bisschen vorsichtig und vorsortiert. Und das war früher nach eigenem Verständnis natürlich die Computerspielfachpresse. Ja? Wir kennen sie alle noch von der guten Print-Vergangenheit zum Beispiel. Mittlerweile sind sie natürlich online weitergezogen. Manche Printprodukte gibt es auch gar nicht mehr, ein paar gibt es noch. Und die haben natürlich Konkurrenz bekommen durch StreamerInnen auf Twitch oder auf YouTube oder wo sie überall auch sind. Und jetzt haben halt SpielerInnen oftmals das Problem, sie müssen sich aus den vielen, nicht nur aus den vielen Spielangeboten, sondern auch aus den vielen Kuratierungsangeboten eine Stimme raussuchen, bei der sie glauben, der kann ich vertrauen. Wenn die sagt, das ist ein gutes Spiel, das ist ein packendes Spiel aus Gründen A, B, C, D, dann ist das auch so. Und das ist zunehmend schwieriger. Und das klappt eben auch nur, circling back, mit dem Thema Medienkompetenz. Ja, wenn ich nicht durchschaue, dass mein Lieblings-Let's Player zum Beispiel einfach nur ein ganz linker Hund ist, der die Hand aufhält für Industriezahlungen, das macht das Problem nicht eben kleiner, sagen wir es mal so.
Also spiegelt dieses Gaming im Prinzip die generelle Problematik beim Umgang mit den neuen Medien ab? Das habe ich ja überall, dass ich dieses Kontrollmedium, das früher relativ strikt war, gerade im Printbereich, dann kam online. Und jetzt ist es ja so, dass man gerade bei dem Einfluss von den Jugendlichen sehr viele Influencer sind. Das ist ja komplett unkontrolliert, was die machen. Die sind ja keinem rechenschaftsgültig. Da habe ich ja keine Redaktion dahinter, sondern da geht es wirklich nur darum, ich mache das alleine und schaue, dass ich möglichst viel Werbung schalten kann.
Ja, die erste große Überraschung war ja damals, als Rundfunk bei einer gewissen Größe und einem Redaktionsplan, in Anführungszeichen, plötzlich klassiert wurden oder eingestuft wurden, so muss man es ja sagen. Aber im Grunde, ja, wenn man sich auf diesen ewigen Punkt stellt, ja, Moment mal, ich bin ja nur ein, im besten Fall noch, ich bin ja nur ein unpolitischer Entertainer. Ja, das macht es wirklich schwierig, weil es ist im Grunde wie so ein Fisch aus dem Fluss packen, wenn man es noch nie gemacht hat davor. Das ist sehr glitschig und schwierig. Und zu fragen, ja, was macht ihr da eigentlich? Was für ein Angebot, also was seid ihr? Und was empfehlt ihr da eigentlich, während ihr die 18. Dose Monster Energy Drink, die super platziert im Bild auftaucht, trinkt?
Also das Problem ist, man kann diese Sache mit dem Gaming oder auch mit dem Bezahlen oder mit den nicht so pädagogisch wertvollen spielen nicht einfach abgeben an irgendeine Instanz, sondern da ist man selber gefordert. Als Erwachsener ist man selber gefordert. Wenn man Kinder hat, als Elternteil ist man selber gefordert, die dahin zu ranzuführen, ja, so schaut's aus, so ist es, das ist die aktuelle Realität und wie bekommt ihr irgendwelche Skills, dass ihr das erkannt und nicht drauf reinfällt, was natürlich bei Kindern vergleichsweise schwieriger ist.
Ja, es stimmt. Es ist genau so. Letzten Endes, der Vergleich mit den ewig sicher währenderen Kinderspielplätzen, den habe ich neulich von einem Kollegen gehört, den fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Er hatte gesagt, egal ob man sie jetzt mit Gummimatten auslegt oder auch nicht, wer aus 5 Metern auf den Kopf fällt, kann sich das Genick trotzdem brechen.
Ab dem Sommersemester wirst du uns hier bereichern in Neu-Ulm. Und jetzt fragen wir uns natürlich mal ganz am Anfang, Game Production Management, Game Design, Game Studies. Stellen wir uns mal ganz dämlich, was ist das überhaupt?
Mit welchem Punkt sollen wir denn anfangen? Also nein, im Ernst, also den Studiengang, den gibt es jetzt schon etwas länger. Federführend ist hier bestimmt der Kollege Michael Hebel zu nennen, der hier ganz viel anschiebt und angeschoben hat schon, aber nicht müde wird und immer tatkräftig voran und die Faust gern Himmel reckt und die Götter herausfordert der Lehr- und Forschungslandschaft. Und ja, im Grunde bilden wir ein sehr breites Spektrum damit ab, das in alle Bereiche rund um, sagen wir mal, die Spielökosphäre, wenn man so möchte, hineinschnuppert. Also Management und Produktion, aber genauso auch Entwicklung, genauso auch Games Art, ja, aber eben auch sozusagen die akademische Betrachtung des Themas, des Kulturartefakts Spiel und der Praxis des Spielens, die wir in dem Fall einfach mal Game Studies nennen wollen vielleicht. Und das ist sozusagen auch der Punkt, der jetzt eben jüngst ausgeschrieben wurde und für den ich mich beworben habe oder auf den ich mich beworben habe und was schönerweise auch geklappt hat. Und jetzt genau, zum Sommersemester bin ich an Bord.
Was sind denn dann so die zentralen Inhalte? Kannst du da mal so ein paar nennen, was auf die Studenten so zukommen wird?
Also ich werde mich darum kümmern dürfen, ihnen vor allem einzubläuen, wie ist es denn wirklich jetzt mit diesem sogenannten wissenschaftlichen Arbeiten? Also alle da draußen, die irgendwann mal ein Studium durchlebt haben, kennen wahrscheinlich die gute alte Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten, ein Klassiker unter den Kursen an der Uni. Heiß geliebt natürlich, jeder fand das großartig. Wer jetzt damit überhaupt nichts anfangen kann, also macht man so Klassiker wie, wo kriege ich eigentlich die richtige Literatur her? Wie sieht so eine Seminararbeit aus? Wie zitiere ich richtig? Also alles, was man in der Schule vielleicht auch schon mal so ein bisschen gehört hat. Ist es wirklich immer die indirekte Rede bei den Zitaten und so weiter und so weiter. Also das werde ich auf jeden Fall massiv pushen, weil wer ein Hochschulzeugnis will, der muss sich auch damit beschäftigen, so ist das nun mal. Und dann, wenn man das wiederum ein bisschen zuspitzt auf das Thema Spiel, dann habe ich zum Beispiel einen Kurs, der nennt sich Game Research Methods. Und da gucke ich mir an, ja, welche Methoden haben wir denn so an der Hand, so quantitativ und qualitativ, um rund um das Thema Spiel zu forschen. Also möchte ich zum Beispiel EntwicklerInnen-Interviews machen, ja, also, oder möchte ich zum Beispiel eher so hermeneutisch arbeiten und Spiele nach ihrer Sinnhaftigkeit abklopfen? Wie mache ich das eigentlich? Welche Methoden stehen mir da zur Verfügung? Genau, das sind so die Sachen, mit denen ich mich jetzt zumindest im Sommersemester schwerpunktmäßig beschäftige. Und dann bin ich noch in verschiedenen Kursen im sogenannten Co-Teaching, eben mit Kollegen, die schon da sind, längere Zeit da sind. Da werden wir zum Beispiel zusammen mit den Studierenden ein Strategiespiel entwickeln oder wir wollen auch einen Podcast-Simulator. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt Breaking the News noch geheim ist, aber das ist, glaube ich, auch ein Thema, das wir zusammen angehen wollen mit den Studierenden. Und es hat damit zu tun, habe ich vorgeschlagen, weil ich selber leidenschaftlicher Podcaster bin und da dachte ich mir, warum nicht mal ein Spiel auf die Beine stellen, ansetzen, das praktisch das Podcaster-Innendasein simuliert. Das fände ich mal ganz interessant. Wobei man da eben so viel aufhängen kann, weil da geht es ja auch um klassische Themen, nicht nur wie sieht die Spielmechanik aus, sondern okay, ich möchte einen Podcast starten, was muss ich dazu haben, welche Gäste lade ich ein, welche Geldgeber hole ich mir und so weiter und so weiter. Und der vierte Kurs, in dem ich noch dabei bin, zusammen mit dem Michael Hebel, da werde ich einzelne Themenblöcke übernehmen im ersten Semester als Einführung. Da geht es zum Beispiel um das Thema Genre. Also was ist ein Genre? Was ist vielleicht auch der Unterschied, wenn man über Filmgenres und Spielgenres spricht? Ich werde mich ein bisschen um die Einführung ins Marktgeschehen kümmern. Also was für Marktzahlen und Daten haben wir es eigentlich zu tun im deutschsprachigen Markt oder im deutschen Markt? Und dann letzten Endes das Thema Community Management liegt auch bei mir, weil ich fast 10 Jahre bei Koch Media, die jetzt Plaion heißen, gearbeitet habe als Social Media Manager mit dem Schwerpunkt Community Management und Community Building. Liegt also auch bei mir. Und dann ist das Semester wahrscheinlich schon wieder vorbei.
Podcast-Simulator, das heißt, da macht ihr ein eigenes Spiel, das designt ihr durch oder macht ihr nur die Idee davon?
Also das ist so ein Zwischenschritt. Da muss sozusagen erstmal die Theorie aufgestellt werden, wie es aussehen könnte. Und dann geht es an die Entwicklung von, ja, manche würden sagen, um es vereinfacht darzustellen, ein erster Prototyp. Mhm. Manche würden jetzt sagen, aber Prototyp ist ja schon viel zu weit. Dann würden andere sagen, vielleicht ein Vertical Slice, auch ein schöner Begriff. Auf jeden Fall ansetzen, dass auch mal sieht, dass so würde das ungefähr aussehen. Und irgendwo, aber es handelt sich nicht um fertige Spielentwicklungen.
Mhm. Also das heißt, ihr werdet keine Spiele von der Idee bis zum Endprodukt, das ist nicht Sinn der Sache.
Auf dem Papier schon, weil es sozusagen gehen von der Idee bis zur Marktreife im Grunde und zur Distribution natürlich durchgespielt werden. Aber dann das eigentliche Produkt, sozusagen hands-on, das wird kein fertiges sein.
Mhm. Kommen wir nochmal, das hat mich jetzt auch mal irgendwie interessiert, zum Thema Genre. Das ist ja generell eine Schwierigkeit, ob das jetzt bei der Musik ist oder bei der Filmindustrie. Ja, die ganz ketzerische Frage habe ich mir bei der Musik schon oft gestellt. Brauche ich überhaupt Genres und wer braucht die überhaupt?
Mhm. Ja, und das ist gar nicht so ketzerisch, weil letzten Endes die bösen Nattern sozusagen würden behaupten, dass die Spielgenres sind Erfindungen der Industrie selbst. Und das ist auch gar nicht so von der Hand zu weisen, weil man sich natürlich überlegen muss, reden wir mal von den Spielen, die noch in Boxen verkauft wurden, ja, in schönen Schachteln. Und man hat sie umgedreht und man konnte mit dem Titel vielleicht nichts anfangen und hat man es umgedreht und da stand dann drauf Genre Strategiespiel oder Genre Jump and Run oder ähnliches. Und natürlich bedient man damit so eine Art von Erwartungsmanagement. Weil wenn SpielerInnen schon mal einen Titel gespielt haben, der auch in dem Genre drin ist, wussten sie sofort ungefähr, was erwartet mich denn, wenn ich diesen Titel kaufe. Also ist es wie eine Orientierungshilfe, neudeutsch Expectation Management Hilfe sozusagen. Und gleichzeitig ist es schwieriger geworden, weil natürlich dort, wo sich zum Beispiel Genres auch mischen, wie aussagekräftig ist dann das eigentlich noch? Also wenn ich sage, hier trifft ein Rennspiel auf ein Kartenspiel mit Anleihen aus einem Action-Adventure. Man kratzt sich den Kopf und denkt sich, also okay, das verwirrt mich eher, als dass es hier irgendwas aufklärt. Ja, und letzten Endes ist dann das eines der Themen, mit denen ich mich auch beschäftige. Dann, ja.
Hast du dann so einen Gesamtüberblick über die verschiedenen Trends oder ist es schon was, wo es überhaupt gar keinen gibt, der durchblickt, weil Gefühl für den Laien erschlägt es ja einen primär erstmal.
Ja, und nicht nur den Laien. Also es ist genauso verwirrend, vor allem, weil auch einfach, wenn jetzt SpielerInnen aufeinandertreffen, die zum Beispiel unterschiedlich lang spielen. Also ich spiele jetzt seit, was weiß ich, Anfang der 80er Jahre und treffe jetzt auf einen Studierenden, der auch vielleicht intensiv spielt, aber erst seit 10 Jahren intensiv spielt oder 12 Jahren. Aber wir reden aneinander und es passiert dann oftmals, dass wir aneinander vorbeireden, obwohl wir über dasselbe Genre vermeintlich sprechen, nur weil sich auch das Genre weiterentwickelt hat zum Beispiel. Genau, das kann also durchaus passieren, aber das sind auch genau die Momente, die ich dann so spannend finde im Hörsaal letzten Endes, wenn man merkt so, ey, offensichtlich sprechen wir gar nicht über dasselbe. Also was verstehst denn du und du und du? Ich mache jetzt hier Fingerzeig für alle Hörer in der ersten Reihe. Du meinst offensichtlich was ganz anderes als ich. Aber lass mal darüber sprechen, lass uns in Austausch treten. Was bedeutet denn für dich ein Genre wie Souls-like oder früher der Doom-Klon? Solche Titel, ja. Doom-Klon wird den meisten Leuten gar nichts mehr sagen, jetzt wenn sie anfangen zu studieren bei uns. Also das ist ein ganz spannendes Thema.
Da sieht man mal wieder, wie wichtig das wissenschaftliche Arbeiten ist, weil da lernt man ja, dass man erstmal definiert, wovon rede ich überhaupt.
Da sagst du etwas sehr Weises.
Genau, das ist, ich fand es auch am Anfang, gerade im ersten Semester kann man das oftmals nicht einordnen, wozu ich das überhaupt brauche. Die Erkenntnis reift dann erst
Genau.
Das ist wahrscheinlich einfach alters- oder entwicklungsbedingt. Aber das finde ich spannend, weil man ja bis jetzt auch immer so ein bisschen, vielleicht bin da auch ich ein, der HNU unterstellt hat, sie ist ja keine Universität. Und dieses wissenschaftliche Arbeiten ist ja so ein bisschen eher bei der Universität angesiedelt, zumindest im althergebrachten Denken.
Ja, also letzten Endes, wenn ein wenn ich es schaffe, ein Verständnis dafür zu generieren, bei dem die Leute, bei den Leuten am Ende hängen bleibt, dass es gewisse Arbeitsschritte gibt und Operationalisierungen gibt, die in jedem Fall ihnen Arbeiten vereinfachen und es ermöglichen, auch im Projektmanagement so ein bisschen von A, B, C zu denken, was ja auch durchaus Stoffsammlung für Literatur. Ich meine, das ist ja alles, das sind so universelle Prinzipien, die sind ja vollkommen übertragbar auch auf andere Arbeitsbereiche. Und wenn das irgendwie hängen bleibt nach diesem Semester, dann ist der erste Schritt schon getan. Ja, weil der Rest ist einfach Handwerk. Also was ich gerne mache, ist, wenn ich diesen Kurs zum Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten die letzten Jahre gestartet habe, hole ich in der ersten Stunde immer meine allererste eigene Hausarbeit raus und sage dann, seht ihr, das ist sie und die wurde mit 2,7 oder 3,3 bewertet. Und ich war damals sehr enttäuscht und fand das sehr ungerecht. Und wenn ich sie jetzt anschaue, weiß ich genau, warum das so passiert ist. Und ich sage es euch ganz ehrlich, wenn ich selbst heute eine schreibe und gebe die blind an Kolleginnen, ihr braucht doch nicht glauben, dass da überall deswegen 1,0 oder 1,3 rauskommt. Das ist ein Handwerk, das muss kontinuierlich geschult werden, da muss daran gearbeitet werden und macht euch da nichts vor. Ja.
Also auch wenn das ganze Game heißt, es ist natürlich trotzdem wissenschaftlich und nicht nur Spaß und Dollerei, weil man muss sich ja auch damit auseinandersetzen und es ist ja dann auch ein Studienabschluss.
Genau.
Was ist man dann am Ende, wenn man fertig ist? Nennt sich das dann Game Design oder wie heißt man dann?
Nein, dann ist man kein Design, kein klassischer Designer. Das sind dann wirklich so, wie der Studiengang auch heißt. Man hat dann diesen Bachelor auf, was ist dann ein Bachelor of Arts? Mhm. Sind wir wir sind Bachelor of Arts.
In Game Management, Game Production.
Game Production Management, ja. Game Production.
Und wo setzt man die dann ein? Wo kommen die dann in der Regel unter? Was, ja. Wenn ich das jetzt studiert habe, oder es studieren ja schon welche, der Studiengang ist ja nicht neu, wo ist so der Arbeitsbereich dann später mal?
Also im Grunde herrscht schon ein Verständnis dafür vor, dass wir hier auch im besten Fall GeneralistInnen haben, die eigentlich in den Spieleschmieden überall eingesetzt werden können letzten Endes, von Produktion bis Management und die dann auch durch das, was sie während des Studiums kennenlernen, befähigt sind, auch eigenständige Entscheidungen zu treffen, wo sie in der Spielindustrie landen wollen. Natürlich könnte man auch argumentieren, und das machen auch nicht wenige Kollegen, wenn es jetzt wirklich nur um den Bereich Game Design geht zum Beispiel, dass man sagt, das sind so universelle Designprinzipien dahinter, das muss nicht im Game-Bereich sein, aber wenn wir daran denken, dass dem Thema Gamifizierung, Serious Games, aber auch medienpädagogisch randständig die Leute überall eingesetzt werden können, dann sehe ich da eigentlich gute Chancen. Wohlgemerkt, es ist eben wichtig, immer zu betonen, wir reden zu dem Zeitpunkt ja auf dem Papier von Erwachsenen. Das ist natürlich jetzt so, dass wir immer durch das Thema Helikoptereltern und Co. oder auch mittlerweile ein anderes Verständnis haben, also von Eltern, die mit in die Sprechstunde kommen zum Beispiel. Kann man sich nur schwer vorstellen, aber es ist so. Und mittlerweile, da macht man sich dann so ein bisschen drüber lustig, aber ich habe mittlerweile gelernt, wenn dann dafür zu Hause die Eltern sorgen, dass die Studierenden ihre Seminararbeiten pünktlich abgeben, dann soll es mir ganz recht sein, ehrlich gesagt. Das ist mir doch egal. Ich finde es großartig. Ich soll jeder sein Leben regeln, wie er möchte, aber irgendwann kommt man dann schon an den Punkt, wo man sagt, ihr müsst euch selbst darüber im Kopf machen, wohin ihr nach dem Studium gehen wollt. Und dafür auch aktiv selbst arbeiten, wenn ihr euren Traum verwirklichen wollt. Das werden eure nächsten Verwandten, Eltern, Freunde, LiebhaberInnen euch nicht abnehmen können. Also man sieht schon, auch der Hochschullehrer, die Hochschullehrerin ist so ein bisschen hier Lebensratgeber manchmal.
Aber vom Studiengang her lässt es also relativ viel offen. Man ist dann jetzt nicht auf eine Branche festgelegt, sondern die Games, wie du es gesagt hast, die sind also nicht überall, aber in so vielen Bereichen, dass man danach auch sich überall spezialisieren kann oder auch einsteigen kann. Das ist sehr, sehr breit gefächert danach, die Einsatzmöglichkeiten.
Meines Erachtens ja, weil man sieht ja auch, also ich hatte es ja kurz angesprochen, das Schlagwort Gamifizierung, dass in so vielen Bereichen versucht wird, aktuell Spielmechaniken über Nicht-Spiel-Kontexte draufzusetzen. Also Belohnungssysteme zum Beispiel, einfach das ganze Thema intrinsische, extrinsische Motivationsstrukturen schaffen. Das geht ja bis hin in den Bereich Führungscoaching, wie führe ich richtig und so weiter und so weiter. Und letzten Endes auch die Arbeit in Teams, also wie man zusammen an Projekten arbeitet, ist sowieso unerlässlich meines Erachtens. Also Thema Projektmanagement, das sind sehr universelle Fähigkeiten, die da trainiert werden und ich wollte schon sagen, fast perfektioniert werden. Das wäre ein großes Wort, aber Anstrengung macht den Meister. Ja.
Kannst du da überhaupt noch bei den ganzen Trends mitkommen als Profi, als Laie, wenn ich mir überlege, man hat angefangen mit Tetris oder mit, wie hieß es, Tennisspiel, glaube ich.
Tennis
dann
for Two,
Pac-Man und Asterix, bis hin dann in den 90ern gab es, was ich von Diablo bis was weiß ich, was es für Sachen gab. Dann gab es die ersten KI-Sachen. Und jetzt habe ich Virtual Reality, Augmented Reality, ich habe KI, ich habe Speicherplatz, von dem man früher nur unfassbar geträumt hat. Es gibt unfassbar Millionen Spiele. Kommst du bei den Trends noch überhaupt mit?
Nein, nein, das wäre vollkommen absurd und das darf man, finde ich, also das sollte auch niemand seinen Studierenden vormachen. Im Gegenteil, es lebt ja gerade von einem Dialog. Also es ist so, ich versuche es immer ganz, ich mache es auch in der ersten Stunde, ganz anschaulich sage ich, wir werden nicht nur einmal die Situation hier im Hörsaal haben, an dem ich etwas sage, was veraltet ist oder was einfach auch falsch ist. Und da gibt es mehrere Wege von eurer Studierendenseite damit umzugehen. Entweder ihr denkt euch im Stillen, Alter, was für ein Idiot. Könnt ihr machen, da fühlt ihr euch im Moment gut, weil ihr cleverer seid. Ja? Viel konstruktiver wäre es aber, die Hand zu heben und zu sagen, das ist nicht der Stand, auf dem ich bin. Ich glaube, das ist mittlerweile so und so. Und dann haben nämlich alle was davon. Klar, niemand liebt es, vor der Klasse oder vor dem Seminar korrigiert zu werden. Ich fände es auch erstmal befremdlich, peinlich. Aber da muss ich über meinen Schatten springen, weil so entsteht gute Konversation, so entsteht guter Dialog, so haben alle was davon. Und es ist vollkommen unmöglich, alle Genres, alle Spiele, alle Trends zu kennen. Es kann man sich davon verabschieden. Es wird nicht passieren. Mhm. Natürlich ist man gefordert, so die Hauptströmungen im Kopf zu behalten und sich fortlaufend auch fortzubilden. Aber es gibt ja kaum eine bessere Quelle, als seine eigenen Studierenden, die mit einem Zeit verbringen, fortlaufend auch als Quelle anzuzapfen und zu fragen, hey, was spielt ihr denn gerade eigentlich privat und warum spielt ihr es? Und was ist euch aufgefallen beim persönlichen Spielerlebnis? Ja? Das ist ja eine Source par excellence.
Welche Trends findest du besonders spannend, vielleicht auch im Hinblick auf die HNU bei den Game Design im Moment? Um einfach mal welche rauszugreifen, wenn man auch alle können wir nicht eingehen. Aber wo würde man Schwerpunkte legen können?
Also ich persönlich finde es momentan unheimlich spannend zu sehen, dass sich da, es gibt so einen den Begriff Video-Essay, das ist etwas, was man auf YouTube zunehmend findet, was auch sich die Spielaffinen so ein bisschen von den Filmleuten abgeguckt haben. Diese Video-Essays, die sich mit digitalen Spielen beschäftigen, die sind an einem ganz interessanten Berührungspunkt von Fankultur, von journalistischem Angebot, aber auch von Fragen aus der Spielforschung. Das heißt, dass ich mich ganz stark damit beschäftige, wie wird denn Spiel auch rezipiert, abseits von den klassischen journalistischen Angeboten, aber durchaus mit so einem gewissen essayistischen Anspruch, mit so einem essayistischen Anspruch, mit so ein bisschen Games-Feuilleton. Also wie entwickelt sich auch der Spieljournalismus? Weg von einem reinen Servicebetrieb, von einem reinen Warentest. Okay, hier bekommt man das und das fürs Geld und das ist die 9 von 10 auf Grafik und 8 von 10 auf Sound. Und Gameplay hat 6 von 10. Okay, das haben wir jahrelang so im Spieljournalismus gemacht. Manche würden auch nicht Journalismus dazu sagen. Aber es ist eine andere Diskussion. Und diese zunehmende Essayisierung von diesen Inhalten, die finde ich total spannend. Und die beobachte ich seit Jahren mit zunehmendem Interesse.
Kannst du da mal ein Beispiel geben, wie das konkret ausschaut? Von einem Game oder von einer Sache, dass man es ein bisschen bildlicher sich vorstellen kann? Mhm.
Wenn jetzt zum Beispiel, also ein ganz bekannter von diesen Essayisten, so würde ich ihn zum Beispiel nennen, ich weiß nicht, ob er sich selbst so beschreiben würde, ist ein US-Amerikaner namens Jacob Geller, G-E-L-L-E-R, kann man auf der Plattform der Wahl, ich nenne den Namen jetzt nicht, anschauen. Der beschäftigt sich zum Beispiel, ich habe da einen wunderbaren Aufsatz gemacht über den Wald im Spiel. Und da hat er ganz viel gemischt, Betrachtungen aus der Literatur, Betrachtungen aus Spielen dazu, also auch so transmedial gearbeitet. Auch in die Lyrik ist er dabei reingegangen. Und natürlich würde jetzt jeder sagen, sozusagen, der akademisch dazu arbeitet, auf jedem einzelnen dieser Gebiete kann man sagen, ja, das ist ja so ein bisschen alles oberflächlich. Aber das ist nicht das Publikum. Das Publikum ist jemand, der vielleicht seit Jahren spielt, aber sich zunehmend auch so anderen Fragen rund um das Thema Spiel öffnet, die ja so ein bisschen nach dem vermeintlich tieferen Sinn sucht, der sich beginnt zu fragen, wie werden denn bestimmte Selbstverständlichkeiten in Spielen dargestellt, sei es jetzt Sexualität oder Gender oder Klassenbewusstsein, all diese großen, großen Fragen, die muss man ja irgendwie anfangen zu vermitteln. Und wenn es über Spiel funktioniert, dann braucht man immer noch jemanden, der die Sprache spricht, die nicht unbedingt gleich auf akademischem Top-Triple-A-Niveau angesiedelt ist, sondern der Brücken bauen kann, um so das Thema Spiel auf einer anderen Ebene zu vermitteln. Und das ist etwas, was diese sogenannten Video-Essays, finde ich, zunehmend besser auch schaffen. Ja.
Jetzt kommen wir nochmal am Ende so ein bisschen zum Ausblick. Was erwartest du an neuen Trends oder ist es schwer vorherzusehen bei der unglaublichen Geschwindigkeit und bei der Bandbreite, die abgefeuert wird?
Da bin ich vollkommen raus. Ich bin ein älterer Herr mit wenig Haaren auf dem Kopf. Ich lasse mich überraschen. Und wenn sie dann da sind, die Trends, und sich manifestieren, dann werden es mir die flotten und kecken Studierenden schon sagen und sagen, hey, alter Herr Inderst, so und so sieht's aus, Ausrufezeichen.
Oder gab es ja mal in der Vergangenheit Entwicklungen, die dich überrascht haben, wo du gedacht hast, hättest du nicht gedacht, dass es in diese Richtung geht?
Ich bin tatsächlich überrascht, dass immer noch versucht wird, dieses Thema Virtual Reality so krass zu pushen und es offensichtlich niemand zu blöd ist, zu langweilig wird, da massiv Geld reinzupumpen und weiter Geld reinzupumpen und weiter Geld reinzupumpen und offensichtlich das Thema einfach nicht durchbrechen möchte, so wie das Thema 3D-Kino damals plötzlich überall war, aber jetzt auch wirklich von der Bildfläche verschwunden ist. Aber was ich schön finde als Trend, aber dann ist es ja schon fast kein Trend mehr, wenn ich ihn anführe, ist das Thema Narrative-Driven Games, also Spiele, die hauptsächlich von ihrer Geschichte getrieben, angeführt und motiviert werden, die wirklich schöne Geschichten erzählen, bei denen es auch möglich ist, dass SpielerInnen, die vielleicht einfach nicht in der Lage sind, motorisch nicht in der Lage sind, mit Controllern oder auch der Tastatur und Maus oder welchen Eingabegeräten auch immer, so exzellent umzugehen, aber trotzdem ein schönes Spielerlebnis haben wollen. Und was ich mir wünsche, ist, dass generell die Eingabemöglichkeiten, und da hat sich in den letzten 10 Jahren auch viel getan, dass generell Spielen etwas ist, bei dem die Zugänglichkeit niederschwelliger und barrierefreier wird. Also wie lenke ich meine Spiele zum Beispiel ohne Hände, ja, wenn ich keine Hände habe? Oder wie sieht es aus, wenn ich kein Gehör habe? Oder wie geht es um das Thema, wie spielen eigentlich blinde Menschen? Ja, das sind ja alles Themen, die finde ich als Trend wahnsinnig spannend, um das, was wir alle so gern machen, Passion in Anführungszeichen, Spiel, an noch eine größere Zielgruppe ranzuführen.
Ja. Das hat schon meine nächste Frage ersetzt, wollte ich fragen, wenn du jetzt ein eigenes Spiel designen könntest, in welche Richtung oder was wäre dir da wichtig? Aber das hast du jetzt im Prinzip schon vorweggenommen. Hättest du ein Genre oder Thema, wo du drauf setzen würdest selber?
Ein Genre, ich glaube, das Text-Adventure, das gute alte Text-Adventure ist eines, da würde ich mich gerne wieder stärker reinfuchsen. Das habe ich früher gerne gespielt. Und ich könnte mir auch vorstellen, am ehesten dort nochmal selbst aktiv zu werden. Und sonst, ganz ehrlich, ich spiele fast schon Genre, also ich würde sagen, Genre unabhängiger, sobald ich kooperativ spielen kann. Das mache ich besonders gern. Und leider haben wir in den letzten Jahren beobachtet, dass das Thema, dass auf der einen Seite schön, wenn man online zusammenspielen kann, aber es hat so ein bisschen diesen klassischen Begriff des Couch-Koop verdrängt. Also einfach zusammen auf der Couch spielen, das war früher das Beste.
So, die LAN-Partys,
ja,
die guten Alten.
Oder bei Freunden auch übernachten und dann irgendwie bis 5 Uhr früh auf der Couch zusammen einfach spielen. Und diese Spiele gibt es heute immer seltener, weil natürlich schon Online-Modi in Spielen integriert sind. Aber dann müsste man halt einfach jeder seinen eigenen Online-Zugang benutzen, statt zusammen vor dem Fernseher auf der Couch zu spielen. Das fehlt mir ein bisschen, ja.
So ist es als älterer Herr, wenn man von der neuen...
Ganz richtig, ganz richtig.
Da hört man schon den wehmütigen Blick zurück. Welches Spiel kannst du ein Lieblingsspiel nennen oder zumindest einen Titel, die dich sehr geprägt haben?
Geprägt haben mich Titel, in denen ich, wie gesagt, zusammenspielen konnte. Ich habe die besten Erlebnisse immer an Titel, die wir zusammengespielt haben. Jetzt unabhängig von Couch oder nicht Couch, aber dort, wo ich unmittelbar auch von Freundinnen und Bekannten Feedback bekommen habe, habt ihr das auch gerade gesehen auf dem Bildschirm, ist ja fantastisch. Oder habt ihr das gesehen, dass ich den nicht erwischt habe, ist ja ungeheuerlich. Ja? Also dem Spiel auch so ein bisschen die Schuld zu drücken, das liegt natürlich nie an einem selbst, ist klar. Also das kooperative Zusammenspielen hat mich geprägt zunehmend und es war auch dann unabhängig eigentlich von dem Titel. Aber wenn man jetzt wirklich einen einzigen Titel rausnehmen würde, und das ist natürlich sehr schwierig, dann war das vielleicht etwas wie ein Fallout 3. Da geht es um eine Welt, die nach dem, eine postnukleare Welt, und die spielt zu großen Teilen auch in einem fiktiven Washington. Und es war natürlich als jemand, der amerikanische Kulturgeschichte studiert, toll und spannend zu sehen, welche Visionen sich hier die Game DesignerInnen für diese, für dieses postnukleare Washington auch überlegt haben und welche Fraktionen sich da bilden und so weiter und so weiter. Das ist bestimmt ein sehr einflussreicher Titel für mich.
Klingt jetzt zwar nicht so positiv und witzig, aber wahrscheinlich sehr beeindruckend.
Das stimmt, aber was ist an der heutigen Situation schon witzig?
Ja, vielleicht braucht man ja, deshalb spielt man ja eigentlich, um der, also wäre zum Beispiel eine Idee, ja.
Also richtig, also das Thema, man darf das nicht unterschätzen. Ich möchte auch niemandem sagen, wenn Leute mir erklären, ich spiele aus eskapistischer Motivlage heraus, als Weltenflucht, Spiel ist dann, wenn du spielst, das ist dein Thema. Lass dir nicht von Leuten erzählen, was ein Spiel ist und was nicht ein Spiel ist. Das ist nämlich das Schlimmste für mich. Also Leute, die anderen Leuten vorschreiben möchten, das ist kein Spiel, weil du es so und so spielst oder du spielst etwas falsch, da bin ich schon verleitet oft, den einen von den fünf Fingern zu zeigen.
Da haben wir ein perfektes Schlusswort von unserem heutigen Gast, Professor Dr. Rudolf Thomas Inderst, Studiengang Game Production Management an der ANU. Ab 1. April können wir, oder zumindest die Studenten dich erleben, hier ja, an der ANU in Neu-Ulm. Vielen herzlichen Dank, dass wir in der vergangenen Stunde so viele neue Informationen über das Game Design und über Games bekommen haben. Dankeschön, dass du hier warst.
Vielen lieben Dank. Und an dieser Stelle noch einen Gruß an die Eltern. Ich habe es geschafft.
Tja, warum nicht immer die Eltern grüßen? Völlig in Ordnung hier bei Radio Free FM. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss. Free FM.